So, jetzt ist Versuch Nummer zwei. Es tut mir leid, dass beim ersten Versuch ich irgendwas Falsches gemacht habe. Und auf einmal gab es kein Audio. Frag mich nicht warum. Ich hoffe, es klappt dieses Mal. Also, probiere ich es nochmal. Die Zeit, in der wir jetzt gerade leben, das ist wirklich eine ungewöhnliche Zeit. Ich weiß nicht, ob jemand das schon mal erlebt hat, was wir gerade durchmachen. Viele Dinge, die man auch selbstverständlich getan hatte, darf man nicht mehr tun oder soll man nicht mehr tun. Es scheint wirklich sehr viel, was wirklich fest ist. Sehr viel Unsicherheiten. Das hätte keiner vorher sagen können, sollen, dürfen, was auch immer. Hätte jemand vor 6 Monaten gesagt, was alles los war, zum Beispiel, dass die Züge leer sind über Ostern oder der Petersplatz in Rom leer ist oder die Olympischen Spiele verschoben werden, da wäre ausgelacht. Man würde denken, das ist verrückt. Was sagt er dann? Viele Dinge ändern sich. Und es ist wichtig, sich auf das konzentrieren, was wirklich konstant ist und fest. Und das ist das, worum es zum Teil auch heute geht. Denn damals, die Jünger von Jesus, sie lebten in einer unsicheren Zeit. Das jüdische Volk damals, die müssen damit leben, dass viele Dinge unsicher waren. Vor allem wegen der politischen Verhältnisse. Wenn die Römer, die ja Besatzungsmacht waren, etwas angeordnet haben, dann haben sie nicht vorher gefragt, haben sie nicht vorher um ihre Meinung gebeten. Sie haben das einfach an Erlass gegeben und dann mussten sie Juden das da Folge leisten. Und zum Teil waren dann eben auch sehr schwierige Folgen davon. Zum Beispiel, wenn man nur drängt, dass irgendwann diese Volkszählung gab, wo Jesus geboren wurde. Und auf einmal mussten Maria und Josef woanders hin. Und da hat keiner gefragt, ob das ginge. In dieser Zeit war für die Juden der Tempel ihr Konstant, ihr praktisch das, was für sie das Konstant, das, was sie zusammenhielt. Dazu natürlich auch die Rituale, die sie da gefeiert haben, die Feierlichkeiten, die es da gab und die Opfer, die sie da gebracht haben. Jedes Jahr war das etwas, was sie zusammenbrachte und wo sie auch ihre Identifikation als Volk her hatten. Und der Tempel selbst, der war nach allem, was man liest und hört, wirklich ein Prachtstück damals. König Herodes wollte während seiner Herrschaft die Gunst des Volkes ja praktisch erkaufen. Durch das, was er getan hatte, hat er das vergrößert und viel größer gemacht und viel prachtvoller, viele Nebengebäude. Das alles wirkte mit seiner größeren Pracht fast wie ein Weltwunder für die damalige Betrachter. Und das wurde wirklich von vielen bewundert. Auch die Jünger haben sich gewundert. Und unser Text für heute aus Markus 13, da bringen sie dieses Staunen zum Ausdruck. In Vers 1 lesen wir, Meister, sieh nur, was für Steine und was für Gebäude sind das? Sie waren am Staunen. Und die Juden, man muss auch sagen, die waren stolz auf ihren Tempel, dass sie sowas hatten. Die Jünger haben die Gebäude gesehen, die Steine gesehen, Marmor und Gold und alles. Und die haben einfach gestaunt. Aber Jesus sah viel weniger die Gebäude. Er sah viel mehr, was in den Gebäuden los war. Und er war alles andere als beeindruckt. Ich meine, wenn man nur daran denkt, was er am Tag zuvor gemacht hatte, dann muss das klar sein, denn am Tag zuvor hat er praktisch alle Händler aus dem Tempel getrieben und war richtig klar Schiff gemacht. Und so sprach er hier gleich, ohne irgendeinen Kommentar zu den Gebäuden, zu sagen, siehst du diese Gebäude? Das ist Vers 2 von Kapitel 13. Es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Das platzte wie eine Bombe. Aber Jesus sagte das und zog einfach weiter. Erst als er aus der Stadt war, am Tal und auf dem Ölberg, eine Pause gemacht hatte, da saß und schaute praktisch über den Tal auf dem Tempel, da haben die Jünger sich getraut, was zu sagen, nachzuhaken, zu fragen. In Vers 4 lesen wir, sage uns, wann wird dies geschehen? Und was wird da für Zeichen sein, wann dieses alles vollendet werden soll? Die interessant ist, dass sie ihm inzwischen glauben. Also egal, was er sagte, sie haben ihm erstmal geglaubt. Und sie stellen nicht die Frage, dass es passieren könnte. Die wollen aber nur wissen, wann. Wann? Und wie können wir wissen, wann das kommt? Matthäus fügt in seinem Evangelium hinzu, dass sie noch eine Frage gestellt haben, dass auch sie nach dem Ende der Zeit gefragt haben. Denn für die Juden, für sie war das, da haben sie gedacht, wenn dieser Tempel wirklich kaputt geht, das muss wirklich das Ende sein für alles in dieser Welt. Denn das konnten sie, eine Welt ohne diesen Tempel konnten sie sich schlecht vorstellen. Die Antwort von Jesus lesen wir in Kapitel 13. Es ist sehr ausführlich und es ist auf jeden Fall die längste Rede, die Markus in seinem Evangelium aufgeschrieben hatte. Das ist für viele ein Hinweis, dass Markus dieses Evangelium aufschrieb. Noch bevor das alles geschehen war, weil er so ausführlich ist. Hier lesen wir wirklich ausführliche Warnungen von der Zeit, das alles passiert kurz vor der Zerstörung vom Tempel. Wie wir jetzt wissen, geschah das um etwa 70 nach Christus. Und das hatte die römische Armee gemacht. Da kommen wir dazu mehr später. Aber was Jesus hier in seiner Rede alles sagte, ja, das ist nicht so einfach zu entziffern. Das ist eine der schwierigsten Stellen im Markus-Evangelium für mich persönlich, nicht nur, glaube ich, für mich. Nicht nur, was er sagte, sondern auch, worum es im Einzelnen geht. Vor allem bei welchen Aussagen geht es? Geht es nur um die Zerstörung vom Tempel oder geht es auch um vielleicht seine Wiederkunft oder worum geht es denn? Manche Anweisungen sind leicht, die kann man gut einordnen, andere, da ist nicht so leicht. Und auch wenn das Hauptaugenmerk auf die Zeit bei den Aposteln liegt, so sind viele Anweisungen, Dinge, die wir da lesen, sind auch Dinge, die wir auch heute einsetzen können, übernehmen können, von denen wir lernen können. Das werden wir sehen, wenn wir das näher betrachten. Zuerst, ich nehme es jetzt in zwei Abschnitten für die vor. Zuerst mal die Verse 5 bis 13. Hier geht es mehr um allgemeine Aussagen, was auf die Jünger zukommt, was auf diese Apostel zukommt, wenn er nicht mehr da ist und wenn sie weiter ihre Aufgabe übernehmen, ihren Auftrag des Evangeliums verkünden. Ich lese mal. Hab Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es, und werden viele verführen. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgeschrei hören werdet, so erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es wird hier und dort Erdbeben geben und Hungersnöte und Unruhen werden geschehen. Das sind die Anfänge der Wehen. Ihr aber habt Acht auf euch selbst. Denn sie werden euch den Gerichten und den Synagogen ausliefern. Ihr werdet geschlagen werden. Und man wird euch vor Fürsten und Könige stellen, um meinetwillen. Ihnen zum Zeugnis. Und allen Heidenvölkern muss zuvor das Evangelium verkündigt werden. Wenn sie euch aber wegführen und ausliefern werden, so sorgt nicht im Voraus, was ihr reden sollt. Und überlegt es nicht vorher, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Heilige Geist. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern. Und der Vater das Kind und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von allen gehasst sein, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Nun, ich gehe nicht auf alle Einzelheiten ein, aber wir sehen, so ein paar Dinge will ich hier betonen. Zuerst kommen Warnungen über Ereignisse, die nicht direkt mit den Aposteln zu tun haben, aber in der Zeit geschehen. Jesus warnte vor Menschen, die kommen werden, die auftreten und sich als Messias ausgeben, als großer Retter. Folgt ihnen nicht nach, hört nicht auf sie, sagt er. Gleichzeitig warnte er vor Berichten von Kriegen und Katastrophen. Ist das alles nur von damals oder ist das etwas, was uns noch bevorsteht? Das ist eine schwierige Frage, eine gute Frage. Aber was die damalige Zeit betrifft, da haben wir schon einige. Aber was die damalige Zeit betrifft, da haben wir schon wir haben einen Geschichtsschreiber namens Josephus. Er war ein Jude und er hat die Geschichte der Zeit dort sehr ausführlich aufgeschrieben und beschrieben. Das Buch heißt Jüdische Kriege. Vieles aus der Zeit wird von ihm detailliert niedergeschrieben. Und als Jude hatte Josephus natürlich wenig Interesse an diese Aussagen von Jesus. Insofern ist es da umso interessanter, weil er über Dinge berichtet, die auch Jesus hier vorher gesagt hatte. Und zwar in den Jahren, bevor der Tempel zerstört wurde. Er berichtet in der Zeit, wenn wir sagen, okay, der Tempel wurde um 70 nach Christus zerstört. In der Zeit, die 20, 30 Jahre davor, gab es sehr viele Unruhen im Römischen Reich. In der heutigen Türkei, dort, die Juden selbst wurden auch problematischer für die Römer. Er war selbst an diesem Aufstand beteiligt, aber in einer Niederlage durfte er weiterleben. Er praktisch hat die Seite gewechselt, weil er jemanden kannte, Beziehung hatte. Und das Problem für die Juden oder in Judäa war eine Gruppe, die immer stärker, immer bekannter wurde und immer mehr Einfluss unter den Leuten gewann. Und das waren zu Jesu Zeit waren sie eher eine Randerscheinung. Da gab es sogar einer von den 12 Jüngern, der ein Zelot war, heißt Simon der Zelot. Aber diese Zeloten haben immer wieder für Unruhe gesorgt. Und die wollen unbedingt, dass Judäa, dass Israel frei wird von den Römern, von ihren Besatzern. Die haben das gesehen als ihr Auftrag von Gott. Und so waren diese Unruhen, die sie praktisch selbst verursacht haben, die Zeloten und auch von anderen Gruppen oder Volksgruppen, immer wieder mussten die Römer diese Unruhen niederschlagen. Also gab es immer wieder, man hörte von einer Schlacht dort, einem Krieg dort. Und dann gab es auch Erdbeben, auch in Italien, praktisch Vorboten von dem Vulkan Vesuv, der ja Pompeji praktisch in Schutt und Asche legte. Also, was er im Grunde genommen sagt, ist, diese Zeit ist da, aber diese Sachen sind nicht praktisch, da sollte ich nicht so viel Aufmerksamkeit schenken. Das ist schon ein Beginn, aber das ist nicht das Wichtigste. Viel entscheidender für Jesus war die Prozesse, also das, was die Jünger selbst durchmachen müssen. Das haben wir auch in der Apostelgeschichte genügend. Als Beispiele davon. Sie werden vor Gerichte geschleppt, die werden vor Synagogen geschleppt, diese Prozesse werden nicht alle gut ausgegangen. Aber Jesus hier betont nicht nur das passiert, sondern auch sieht darin eine Gelegenheit, um das Evangelium zu verbreiten, sogar unter den Königen und Führer. Deshalb machte er ihnen Mut, indem er ihnen zusagte, dass sie in solchen Zeiten nicht alleine sind. Sie brauchen sich nicht auf ihre eigene Schlauheit zu verlassen, denn der Heilige Geist wird ihre Hilfe sein. Er wird ihnen Worte geben, sodass sie die richtigen Worte sagen. Und ich denke, dass diese Zusage gilt auch heute noch. Wenn wir wegen unserem Glauben angegriffen werden, dann können wir wissen, wir sind nicht alleine. Wir können auf Gottes Hilfe, auf die Hilfe von Jesus und seinen Heiligen Geist verlassen. Er wird uns helfen. Er wird uns Worte geben, die wir vielleicht nicht selbst aus unserer eigenen Schlauheit finden könnten. Diese Zusagen gelten für uns. Aber das ist nicht das Schlimmste für mich, auch in diesen Worten. Das Schlimmste ist eben, da kommt die Familie dazu. Die eigene Familie wird an dieser Verfolgung beteiligt sein. Stellt euch das mal vor. Ich meine, das Evangelium lässt Menschen nicht kalt. Es ändert Menschen und diese Änderungen bringen Änderungen für andere Leute, die nicht wollen. Und sie kämpfen gegen diese Änderung. Familienbeziehungen werden darunter leiden. Familienmitglieder werden andere in ihrer Familie verhaften, umbringen. Schlimm. Deshalb ist diese Aufforderung von Jesus und auch der Trost von Jesus, Aufforderung, nicht aufgeben, ausharren. Und der Trost ist, er ist da, wir sind nicht alleine. Sein Geist wird uns leiten, auch in diesen Zeiten. Nun, in der nächsten Abschnitt wird es dann für Jesus sehr konkret. Da lese ich jetzt: Wenn ihr aber den Gräuel der Verwüsten, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, so dastehen seht, wo er nicht soll, wer es liest, der achte darauf, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Wer aber auf dem Dach ist, der steige nicht hinab ins Haus und gehe auch nicht hinein, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um sein Gewand zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen und bittet aber, dass euer Fluch nicht im Winter geschieht. Denn jene Tage werden eine Drangsal sein, wie es keine gegeben hat von Anfang der Schöpfung, die Gott erschuf bis jetzt. Und wie es auch keine mehr geben wird. Und wenn der Herr die Tage nicht verkürzt hätte, so würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen, die er erwählt hat, hat er die Tage verkürzt. Und wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder siehe dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Propheten auftreten und werden Zeichen und Wunder tun, wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Ihr aber habt Acht, siehe, ich habe euch alles vorhergesagt. Er redet hier von der Gräuel der Verwüstung. Dann nahm er diesen Begriff direkt aus dem Propheten Daniel. Daniel hatte das zu einer Zeit prophezeit oder von einer Zeit prophezeit, wo ein weltlicher Fürst kommen würde, um das Opfern im Tempel zu verbieten und dann um etwas zu tun, was für die Juden wirklich ein Gräuel war. Und da können wir dann auch lesen, im 2. Jahrhundert vor Christus, da kam ein griechischer Herrscher namens Aristarchus. Er hat Jerusalem erobert, beziehungsweise die Juden haben sich dann ergeben, weil sie gesehen haben, das hat keinen Zweck. Irgendwann ist er selbst gekommen, hatte die Idee, ich will nicht mehr, dass Gott angebetet wird, sondern Zeus. Und dann stellte er ein Bild von Zeus auf und hat auf dem Opfer Platz da, ein Schwein zur Ehre Zeus geopfert. Ein Gräuel. Das haben sie auch, man kann das auch in dem Buch der Machabäer lesen, das war wirklich schlimm. Aber Jesus macht durch diesen Begriff deutlich, dass das, was damals passierte, heute wahrscheinlich noch übertroffen wird. dieses scheußliches Kommen. Was war das? Was ist damit gemeint? Was hat Jesus damit gemeint? Zwei Dinge werden meistens erwähnt als mögliche Alternative. Eine ist die Zeloten, die ich am Anfang erwähnt habe. Die wurden mehr und mehr extrem in ihren Ansichten und steigerten so ein, dass sie überzeugt waren, so überzeugt von ihren Ansichten und Ideen waren, dass wenn andere Juden die nicht teilten, wurden sie zum Feind von den Zeloten. Und als es kurz vor dem Aufmarsch der Römer war und die Priester sich dagegen gewandt haben, was die Zeloten wollten, da haben sie die Zeloten sie im Tempel ermordet und haben einen eigenen hohen Priester aufgestellt, der gar nicht vom Abstamm Aarons war. Echt, das war für die Juden ein Gräuel. So kann man es nicht anders sagen, die Priester im Tempel, die Priester Gottes im Tempel umzubringen. Schlimm. Andere könnte sein, aber andere sehen eben das Anrücken von den Römern. Denn die Zeloten hatten ja eine Schlacht gewonnen. Und dadurch kamen sie nicht nur mit einigen Soldaten, sondern richtig mit einem großen Armee, richtig große Armee. Mit dem römischen Heer kam der Sohn vom Kaiser, Titus, kam, hat sie angeführt. Und was Jesus hier sagt ist, und ich denke, das ist ja auch der Fall, die Tatsache, dass so viele Römer, also so viele feindliche Soldaten in Juda sind, das ist auch ein scheußlich, das ist für die Juden schlimmste Vorstellung. Es kann sein, dass beide damit gemeint sind, zusammengenommen sind die wirklich schlimm. Aber was Jesus da sagt ist, wenn du das siehst, flieh, hau ab, bloß weg, nicht zögern. Nicht warten und sagen, okay, es könnte es sein oder nicht. Und im Grunde genommen sagt er, betet, dass es nicht in Zeiten geschieht, wo es schwierig wird. Und er praktisch drängt sie, wenn es soweit ist. Hau ab. Und laut Josephus war es denn auch so, wie Jesus es vorhersagte. Die Armee der Zeloten, weil sie eine Schlacht gewonnen haben und viele in Jerusalem noch sich praktisch Zuflucht gesucht haben und von dort aus die Stadt verteidigen wollen, so kannten die Römer keine Gnade, als sie anrückten. Was denn in Jerusalem geschah, das war schlimm, wie Jesus es vorher sagte. Also das, was Josephus das beschreibt, schlimm. Aber was auch berichtet wird, ist, nicht von Josephus, sondern wem anders, dass die Christen auf diese Worte gehört haben und die sind abgehauen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo die Römer anrückten, waren sie alle weg. Es gab so gut wie kein Christ, kein Nachfolger Jesus in Jerusalem zu dem Zeitpunkt. Sie sind alle geflohen über den Jordan auf der anderen Seite. Da gab es einen Staat namens Bla an den Bergen. Und da haben sie Zuflucht gesucht. Das wird da berichtet. Und so kamen sie nicht, wie die vielen Juden in der Stadt, und das Gericht Gottes. Und so kam es auch, dass die römische Armee praktisch alle niedergemetzelt haben, auch den Tempel flach gemacht haben. Es war wirklich kein Stein auf den anderen. Und man merkt in diesen Worten von Markus, dass es ihm ein Anliegen war, dass seine Geschwister, deine Glaubensgeschwister diese Botschaft mitbekommen. Ja, es werden schwere Zeiten kommen, auch für die Menschen, die nicht in Jerusalem wohnen. Und vor allem für die Menschen in Jerusalem, die sollen diese Botschaft hören. Doch auch wenn vieles für die Menschen damals war, was wir hier gelesen haben, da gibt es einiges, was wir aus diesen Worten lernen können für uns heute. Und ich will das, also drei Sachen möchte ich erwähnen, die für uns für die heutige Zeit besonders wichtig sind oder die mir einfach besonders wichtig erscheinen. Erstens, wenn wir am Anfang sehen, wie die Jünger über diesen Tempel staunten, da waren sie wirklich beeindruckt davon. Und sie hielten den Tempel für etwas Besonderes. Die Juden haben das alle gedacht. Und die Juden dachten auch, die stehen unter Gottes Schutz, weil dieser Tempel dort in Jerusalem war. Sie dachten, dass ihre Opfer und Rituale und Feier und all das und das alles, was dort stand, das war für sie was Besonderes. Das machte sie auch besonders, dachten sie. Und sie dachten auch, dass Gott sie schützen würde. Deswegen. Diese Einstellung haben auch die Propheten schon vor vielen Jahrhunderten angeprangert. Zum Beispiel, da sagt Hosea, Kapitel 6, Vers 6, ich will, dass ihr barmherzig seid, eure Opfer will ich nicht. Mir geht es darum, dass ihr meinen Willen erkennt und nicht darum, dass ihr mir Brandopfer bringt. Es ging nicht um die Rituale, sondern um Barmherzigkeit, um Kenntnis von Gott. Jesus hat selbst mehrmals diese Einstellung kritisiert und auch von Gott. So Rebelle in Hosea zitiert. In Samarien können wir lesen, also in Johannes 4 lesen wir, wie Jesus in Samarien schon andeutete, was kommen soll. Er sprach von einer Zeit, wo Ort und Gebäude nicht mehr für Anbetung wesentlich sind, sondern dass in Geist und Wahrheit Gott angebetet wird, egal wo man ist. So ist kein Gebäude mehr ein Haus Gottes. Im Neuen Testament ist klar, dass die Gemeinde sein Tempel ist. Das Haus Gottes sind wir Menschen. Entschuldigung. Wir Menschen, die seine Kinder sind. Wenn wir uns treffen, da ist das Haus Gottes, nicht irgendein Gebäude. Der zweite Punkt, den ich aus diesen Worten sehe, kurz und knapp, sagt Markus an drei Stellen, oder sagt Jesus, und Markus schreibt es auf, hab Acht, oder seht zu, sagt eine andere Übersetzung, oder seid wachsam. Das können wir hier an drei Stellen lesen, Vers 5, Vers 9, Vers 23. Für die war es wirklich lebensnotwendig, dass sie auf das hörten, was Jesus sagt. Damit sollen sie vor dieser schlimmen Lage gerettet werden. Damit sollen sie auch auf diese schlimme Zeit vorbereitet werden. Aber das war nicht nur für sie, es ist eine Aufforderung für uns alle, immer wieder in der Schrift zu finden ist. Und ich denke, ich sehe hier zwei Gründe, vor allem, wenn ich ein bisschen in den Neuen Testament schaue, weshalb diese zwei Wörter so wichtig sind. Erstens, wir sind schwach. Als Jesus in Gethsemane war und betete, da kam er zu Petrus, Johannes und Jakobus und die haben geschlafen. Er sagte zu ihnen, Markus 14, 38, seid wachsam und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wir brauchen Hilfe. Wenn wir nicht wachsam sind, wenn wir nicht aufpassen, dann können wir auf die Nase fallen, wie es bei Petrus der Fall war später, als er Jesus verleugnete. Und ich denke, Petrus hatte das selbst offensichtlich was daraus gelernt, denn in seinem Brief viele Jahre später, da sagte er, benutzte er auch diese Worte, die Jesus damals benutzte. In 1. Petrus 5, 8 lesen wir, seid besonnen, seid wachsam, euer Feind der Teufel streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Deshalb ist es wichtig, dass wir wachsam sind. Denn wir haben einen Feind, den Teufel. Und Jesus nennt ihn den großen Versucher. der uns verführen will, genau wie er damals Adam und Eva im Garten verführt hat. Er will uns verführen und das dürfen wir nie vergessen, dass er da ist und dass er, was er vorhat, wenn wir es zulassen. Und der dritte Punkt, und damit komme ich zum Schluss, das sind die Worte von Jesus in Vers 13. Die sind mir gleich eingefallen, als ich die zum ersten Mal diese Stelle gelesen habe. Er sagt, wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Ausdauer, Standhaftigkeit, diese Begriffe, die können wir immer wieder im Neuen Testament finden. Und die machen es mir klar, worum es geht. Ich meine, ist klar hier, dass Jesus keine Schönfärberei betreibt, wo er sagt, alles ein Klacks und wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, es wird uns viel, viel besser gehen und so weiter. Auf der einen Seite ist das Evangelium eine frohe Botschaft. Wir haben so viel Freude durch die Vergebung, durch die lebendige Hoffnung, die wir haben, durch diese neue Himmel und neue Erde, auch durch seine Gegenwart in uns, mit uns. Diese Freude ist nicht zu leugnen, soll uns erfüllen. Gleichzeitig mitten in dieser Freude kann es um uns herum anders zu gehen, wie es Jesus auch ausdrückte, dort für die Menschen. Ich versuche es einfach so, ich stelle mir das so vor wie ein Wanderer auf dem Weg. Wir sind wie Wanderer auf dem Weg. Es ist kein Sprint, wo wir schnell am Ende sind. Es ist ein langer Weg. Und wir haben die Aufgabe, diesen Weg weiterzugehen, bis wir am Ziel sind. Entscheidend ist nicht, wie schnell wir vorankommen. Entscheidend ist, dass wir weitermachen. Dass wir nicht stoppen. Dass wir nicht aufgeben. Dass wir ausharren. Auch wenn andere abgelenkt werden. Auch wenn andere sich hinsetzen und aufgeben. Auch wenn andere verführt werden und andere Wege nehmen, die nicht mehr hinter Jesus her sind. Wir gehen weiter. Wir harren aus bis zum Ende, um die Rettung zu erleben, die Jesus für uns bereithält. Es ist nicht eine Rettung, es ist nicht so, dass wir den Weg schaffen müssen, um gerettet zu werden, sondern wir nehmen das an, was er für uns bereithält, was wir jetzt schon kosten in zum Teil, aber in der Vollendung. Das lohnt sich. Und ich hoffe, dass wir alle auf dem Weg bleiben. Bis zum Ende. Sodass wir alle diese wunderbare Rettung in seiner Vollkommenheit erleben können. Ich wünsche euch alle einen gesegneten Tag, gesegneten Abend. Bleibe auf dem Weg Gottes hinter Jesus her. Amen.